Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Am 9. Juni ist Europawahl und in Franken steht am gleichen Tag eine sehr wichtige Entscheidung an. Die Erlanger stimmen per Bürgerentscheid über eines der größten Nahverkehrsprojekte Deutschlands ab, die Stadt-Umland-Bahn. Was diese Entscheidung für uns alle bedeutet, das bespreche ich jetzt mit meinen Gästen, mit Mandy Gutzeit, der Geschäftsleiterin beim Zweckverband Stadt-Umland-Bahn, und mit Tim Dahlmann-Resing, Vorstand Markt und Technik bei der VAG. Euch beiden, Ihnen beiden herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, hallo.
Danke.
Ja, es sind nur noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Ich versuche mal in eigenen Worten zu skizzieren, was die STUB, so nennt man sie, die Stadt-Umland-Bahn, was das genau ist und warum die Entscheidung so wichtig ist. Wenn diese Bahn genehmigt wird, der Bürgerentscheid, ich sage mal, positiv ausfällt, dann könnte man in Nürnberg am Wegfeld in die Straßenbahn einsteigen, nach Erlangen fahren, über Tennenlohe an der Uni vorbei, Siemens Campus, zum Bahnhof, nach Büchenbach und dann weiterfahren mit der Straßenbahn nach Herzogenaurach, an Adidas, Puma vorbei bis zum Schaeffler. Das kann man jetzt nicht. Jetzt kann man in Nürnberg in die S-Bahn einsteigen und in Erlangen aussteigen. Oder man nimmt den Weg übers Auto und dann, wissen alle, kann man, wenn man Pech hat, sehr, sehr lange im Stau stehen. Habe ich das so, Frau Gutzeit, aus Ihrer Sicht gut geschildert?
Ja, im Wesentlichen. Sie haben maximal den Bus vergessen, den man natürlich heutzutage auch noch nehmen kann, der aber genauso im Stau steht wie die Autos.
Dass mir das passiert, dass ich den Bus vergesse, das darf eigentlich gar nicht passieren. Ja, aber im Grunde geht es darum, es ist ein Neubau. Diese Bahn kostet natürlich Geld. Wie lange baut man an so einer Bahn, bis man von Nürnberg bis nach Herzogenaurach fahren kann?
Laut unserem Zeitplan sogar nur 6 Jahre. Das ist eigentlich wenig für 26 Kilometer Strecke. Ist aber auch gar nicht besonders optimistisch geschätzt, sondern wir bauen abschnittsweise in verschiedenen Unterabschnitten noch, aber können an der einen oder anderen Stelle natürlich auch parallel bauen, sodass die 6 Jahre laut unserem Plan ein realistischer Zeitraum sind.
Warum wir eine ganze Busfunkfolge dieser Bahn widmen, glaube ich, wird klar, wenn wir über den 9. Juni sprechen. Wie lange wird jetzt geplant an diesem Projekt schon insgesamt?
Seit 2017 planen wir, also jetzt insgesamt 7 Jahre. Und wir sind jetzt relativ am Ende der Planung angelangt und wollen nächstes Jahr in das Planfeststellungsverfahren starten. Das heißt, die Baugenehmigung einholen.
Wann würde die Bahn fahren?
2031, der erste Abschnitt bis Reutlis und aber auch schon bis in den Erlanger Süden. Und 2034 dann bis nach Herzogenaurach.
Es gab schon mal einen Bürgerentscheid. Wir klappern jetzt so ein bisschen die Fakten ab. Und da hat sich die Mehrheit der Erlanger dafür ausgesprochen. Warum gibt es jetzt nochmal einen Bürgerentscheid?
Naja, damals hat man die Bürger entscheiden lassen, ob überhaupt die Planung für so ein großes Projekt in Angriff genommen werden soll. Damals haben sich 60% dafür entschieden und deshalb wurde der Zweckverband gegründet. CSU und SPD haben im Rahmen ihrer Kooperationsvereinbarung aber festgelegt, dass wenn die Planung beendet ist und jeder genau weiß, wo die Straßenbahn mal langfahren wird, welche Konsequenzen das mit sich bringt, die Bürger entscheiden dürfen, ob sie auch gebaut wird.
Also eigentlich ein fairer Plan, wenn man weiß, okay, da fährt die Bahn lang, da habe ich einen Vorteil davon, dann bin ich natürlich eher bereit auch zu sagen, ja, ich möchte, dass diese Bahn gebaut wird. Wenn am 9. Juni die Entscheidung gefallen ist, ist die dann endgültig? Oder gibt es nochmal einen Bürgerentscheid?
Also ist ganz klar die Aussage, wenn der Bürgerentscheid positiv ist, wird die STUB gebaut. Wenn er negativ ist, gibt es keine STUB.
Das heißt, sollte er negativ ausfallen, wären 7 Jahre Planung, alles, was man bis jetzt investiert hat, für die Katz gewesen.
Das ist richtig.
Das ist die Tragweite dieser Entscheidung. Das, finde ich, ist schon wichtig, um vernünftig darüber zu reden. Herr Dahlmann-Resing, also die VAG hätte schon gerne, dass diese Bahn gebaut wird, richtig?
Ja, ich denke, sie bringt den Bürgern wahnsinnig viele Vorteile, weil wir eine neue Direktverbindung auf einer sehr stark nachgefragten Achse haben. Und wenn man jetzt die prosperierende Region sieht, die Metropolregion Nürnberg mit ihrem Kern der 3 großen Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen, dann ist das eine zentrale Verbindung und die schafft ein besseres Angebot. Und deswegen ist es für uns schon relevant, dass diese Verbindung auch realisiert wird.
Und Sie sind auch schon in Vorleistung gegangen, ne? Also die VAG hat ja schon in weiser Voraussicht, dass diese Bahn mal kommt, schon ein bisschen was gemacht.
Ja, also wir haben zwei Dinge eigentlich schon geleistet. Wir sind der Stub schon ein Stück weit entgegengekommen, nämlich bis nach Am Wegfeld und haben das auch nicht bereut, das getan zu haben, denn die Verbindung nach Am Wegfeld wird sehr gut nachgefragt. Wir haben jetzt erst im Dezember eine zweite Linie dort starten lassen, die jetzt noch weitere Direktverbindung nach Nürnberg schafft. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass diese Linie dann von Am Wegfeld Richtung Erlangen und weiter nach Herzogenaurach verlängert wird. Das ist das eine, was wir schon gemacht haben. Und das zweite ist, wir sind ja gerade mitten in einer großen Fahrzeugbeschaffung. Wir haben ein wunderschönes Niederflurfahrzeug im Zulauf. Einige Fahrzeuge sind davon in Nürnberg auch schon im Einsatz. Fährt sich ganz toll, das Fahrzeug. Und wir haben das so ausgeschrieben, dass wir, wenn die Stub jetzt tatsächlich kommt, also wenn die Bürger mit Ja entscheiden bei dem Bürgerentscheid, dass wir dann relativ kurzfristig eine Bestellung von weiteren Fahrzeugen auslösen können, für die wir sogar, und das ist das Beste daran, schon den Preis gesichert haben. Und der war, das darf ich hier verraten, der war im Vergleich zu heute, was man heute bekommen kann, sehr, sehr günstig. Und das würde man natürlich dann auch als Betriebskosten so an den Zweckverband dann weitergeben, wenn wir der Betreiber werden würden.
Ach so, also das ist auch noch eine Entscheidung, die gefällt werden würde. Selbst wenn es die Bahn gibt, wer fährt da drauf?
Ja, natürlich. Rein formal macht es natürlich wenig Sinn, dass man irgendwo an der Stadtgrenze den Betreiber wechselt. Aber theoretisch könnte das passieren. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass der Zweckverband dann mit uns in Gespräche geht, dass wir dann auch die Betreiberrolle übernehmen können. Alles andere würde aus meiner Sicht wenig Sinn machen.
Soweit die Sicht der VAG. Jetzt müssen wir Frau Gutzeit noch mal kurz erklären, was ist eigentlich der Zweckverband? Wer hat sie ins Leben gerufen und was ist ihr Auftrag?
Der Zweckverband ist eben ein Zusammenschluss der drei Städte, Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach, die ja gemeinsam die Stadtumlandbahn wollen. Wenn man als drei verschiedene Städte eine Aufgabe bewältigen will, ist das natürlich mit drei verschiedenen Stadtverwaltungen etwas schwierig. Deshalb hat man den Zweckverband gegründet, der diese Aufgabe übernimmt. Wir haben die Aufgabe, die Stadtumlandbahn zu planen, auch zu bauen und später auch den Betrieb zu organisieren. Aber wir werden sie natürlich nicht selber betreiben. Ich glaube, da haben Sie mehr Kompetenzen und eine bessere Ausstattung, sondern werden die Vergabe des Betriebs natürlich durchführen.
Jetzt gehen wir noch mal ein paar Fakten durch. Also wir starten in Nürnberg am Wegfeld und fahren bis nach Herzogenaurach. Nur grob so. Wie lange ist man da unterwegs? Wie lange fährt man mit der Straßenbahn nach Erlangen? Wie viele Haltestellen sind da geplant? Wie sieht so die Infrastruktur aus?
Ja, also es sind 26 Kilometer Strecke und das Ziel ist auch explizit nicht, vom Wegfeld nach Herzogenaurach zu fahren. Mhm. Es ist ja, wie eben schon gesagt wurde, eine stark frequentierte Achse. Das heißt, sehr viele Einzelverbindungen werden entlang dieser Achse abgebildet. Also gerade 75% ungefähr unserer täglichen Fahrgäste sind von Nürnberg nach Erlangen oder innerhalb der beiden Städte unterwegs und 25% zwischen Erlangen und Herzogenaurach oder innerhalb Herzogenaurachs oder eben von Nürnberg nach Herzogenaurach. 31 Haltestellen gibt es entlang der Strecke, davon 19 in Erlangen.
Mir fällt sofort ein, Herr Dahlmann-Riesing, es gibt doch viel zu wenig Fahrer und jetzt haben wir eine neue Strecke, dann brauchen wir noch mehr Fahrer und Fahrerinnen.
Das ist richtig, aber die Alternative wäre ja, wir müssen ja das Angebot insgesamt weiter ausbauen. Die Alternative wäre ja, wenn man mit Bussen das bedienen würde, dass man noch viel mehr Kapazität braucht, weil eine Straßenbahn ersetzt drei Busse. Und das heißt also im Fall dessen, dass ich das Busnetz ausbaue, abgesehen davon, dass die Busse dann natürlich mit dem Individualverkehr auf der Straße im Stau stehen würden und natürlich auch Emissionen verursachen, hat man dann das Thema eben, dass man weniger Fahrer oder Fahrerinnen braucht, um diese Strecke zu bedienen, weil eben die Straßenbahn dreimal so leistungsfähig ist wie der Bus.
Die Verkehrswende ist ja ein großes Wort, was immer wieder aufblitzt. Und da gehört diese Bahn aus Ihrer Sicht als ganz großes Beispiel in Franken mit dazu, ne? Die Verkehrswende zu schaffen, richtig?
Ja, absolut. Sie ist extrem leistungsfähig. Das ist mal der eine große Vorteil, weil sie einfach schnell ist, sie störungsfrei fahren kann auf weitgehend eigener Trasse. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Sie wird aber auch von den Fahrgästen als hochwertiger empfunden, ein Straßenbahnfahrzeug als ein Bus, weil sie ruhiger fährt als ein Bus. Sie hat keine Schlaglöcher, die vielleicht in der Straße sind, die sie überwinden muss. Sie ist extrem leise und all das sind Vorteile auch aus Sicht des Fahrgastes. Und deswegen stellen wir immer wieder fest, wenn wir solche Straßenbahnstrecken realisieren, dass wir bei sonst gleichem Angebot, also bei gleicher Taktung mit dem Bus, deutlich mehr Fahrgäste erreichen können mit einem Schienenverkehrsmittel. Und das ist ein großer Vorteil. Man nennt das in der Fachsprache Schienenbonus. Also es wird offensichtlich von Fahrgästen honoriert, dass da ein hochwertigeres Verkehrsmittel dann als Angebot zur Verfügung steht.
Das ist für einen Busfahrer natürlich ein Stich ins Herz, aber es ist noch nicht zu spät. Ich kann ja den Kombischein machen und auch noch Trambahnfahrer werden. werden. Frau Gutzeit, das hört sich alles so plausibel an und voll nachvollziehbar. Was sagen denn die Gegner? Was ist ein Argument zu sagen, nee, diese Bahn wollen wir nicht? Also außer sie fährt direkt an meiner Haustür vorbei. Dann würde ich auch sagen, okay, das ist schwierig. Aber so haben sie es wahrscheinlich nicht konzipiert.
Naja, haben sie schon mal eins. Also es ist schon so, dass wir natürlich auch große Wohngebiete anbinden und die, die in diesen Wohngebieten wohnen, in zweiter Reihe natürlich nur profitieren, die in erster Reihe aber natürlich Schwierigkeiten damit haben, was wir auch verstehen können. Wir sind da aber in engem Dialog und haben an der einen oder anderen Stelle auch die Planung nochmal optimiert und eine Haltestelle ein Stückchen verschoben nach Rückmeldung der Anwohner. Also das haben wir schon getan. Aber grundsätzlich ist es so, es ist ein großes Projekt für eine Stadt. Es ist ein Projekt, was schwer vorstellbar ist, weil es das noch nicht gibt. Und natürlich ruft das auch Gegner auf den Plan. Das ist ganz normal und das ist auch bei der Stadtumlandbahn so. Ich finde die Entwicklung gerade ehrlich gesagt persönlich erstaunlich, weil gar nicht mehr unsere Planungsergebnisse kritisiert werden. Also es werden weder die Kosten kritisiert, noch wird der Flächenbedarf kritisiert, den wir ermittelt haben, oder die Bauzeit, sondern die Argumentation beruht eigentlich auf Ängsten, dass das, was wir ermittelt haben, nicht stimmt und dass man nicht weiß, in welchem Maße es nicht stimmt. Und deshalb sind die Gegenargumente jetzt eigentlich Zahlen, die gar nicht von uns kommen.
Also so nach dem Motto, mir fällt jetzt ein, Elbphilharmonie oder Berliner Flughafen, so Großprojekte, wo sie irgendwie rausgestellt hat, das Ding kostet dreimal so viel, wie ursprünglich mal geplant war. Und das ist jetzt ein Argument der Gegner zu sagen, am Ende kostet die Straßenbahn viel mehr.
Genau, und das ist natürlich ein großes Problem für uns, was viele nicht sehen. Es gibt wohl irgendwie Studien, die Gegner gerne zitieren, dass Großprojekte häufig doppelt so teuer werden etc. Wir sind ja aber gar nicht ein Großprojekt. Wir sind nicht wie der Flughafen an einer Stelle oder die Elbphilharmonie. Eigentlich sind wir viele kleinere Projekte, wie die VAG sie ja laufend tut. Wir verlängern das Nürnberger Straßenbahnnetz über eine Linie bis nach Herzogenaurach, aber das Ganze abschnittsweise. Wir verlängern erstmal bis Reutlitz, dann von Reutlitz bis in den Erlanger Süden. Also eigentlich sind wir viele verschiedene kleine Projekte, die gar nicht die Dimension haben wie ein Großprojekt. Und natürlich, wenn man sich mit den Fakten beschäftigt und schaut, warum sind die denn alle teurer geworden, dann ist es bei allen Projekten so, dass es da Gründe dafür gab, die wir natürlich auch kennen und die wir in unserer Planung versuchen auszuräumen. Wir sind auch kein Tunnelprojekt wie Stuttgart 21. Alles, was so mit tiefem Erdreich zu tun hat, ist natürlich immer riskant. Das ist bei uns alles nicht so. Aber das ist natürlich für Bürger, die jetzt so eine Entscheidung treffen sollen, sehr schwer einzuordnen.
Ich hätte jetzt gedacht, ich bin überrascht, ich hätte jetzt gedacht, dass Sie sagen, naja, es gibt Umweltverbände oder viele Umweltaspekte, wo man sagt, so müssen wir denn jetzt unbedingt noch mehr bauen und so. Damit habe ich gerechnet.
Ja, das ist ganz spannend. Tatsächlich ist es natürlich ein Umweltthema und die Umweltverbände waren von Anfang an bei unserer Planung mit im Boot. Die haben viele Entscheidungen mit uns gemeinsam getroffen, zum Beispiel auch die Regnitzquerung. Wir queren ja die Regnitz in Erlangen. Erlangen ist zweigeteilt durch einen Fluss und es gibt drei Bestandsdämme. Die Lösung, diese Bestandsdämme zu nutzen, die hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und die Strecke führt jetzt über ein neues Brückenbauwerk, was das Erlanger Zentrum mit dem Stadtwesten verbindet und verschiedenste Vorteile bietet, die einen Quantensprung im Erlanger ÖPNV ermöglichen. Mit dieser Brücke ist es möglich, die Fahrzeiten vom Stadtwesten in die Innenstadt so massiv zu verkürzen, dass viel mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Aktuell macht man eine kleine Stadtrundfahrt, wenn man vom Stadtwesten ins Zentrum will. Die Brücke ist jetzt genau in der Mitte. Das heißt, man ist statt in 25 Minuten in 10 Minuten am Bahnhof von gewissen Orten aus. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber diese Brücke führt durch den Wiesengrund in Erlangen. Das ist ein Landschaftsschutzgebiet, kein Naturschutzgebiet, aber ein Landschaftsschutzgebiet. Hat natürlich einen hohen Wert inmitten einer großen Stadt. Und es wird von vielen Erlanger Bürgerinnen und Bürgern als Naherholungsgebiet genutzt. Das können die auch weiterhin tun. Wir haben unsere Brücke sehr sensibel geplant. Wie gesagt, mit den Naturschutzverbänden gemeinsam wichtige Biotope werden umfahren. Sogar die Kirchweihlinde, die da relativ allein auf weiter Flur steht, die kann erhalten werden. Auch die umfahren wir. Die hat eine emotionale Bedeutung in Erlangen. Also wir haben schon aufgepasst, dass wir verschiedenste Aspekte berücksichtigen. Es ist ein schlankes Bauwerk, was sich gut in die Landschaft einfügt. Mit Cortenstahl wird gearbeitet, wie man es auch aus dem Gartenbau kennt. Und wir haben die Brücke jetzt visualisieren lassen. Und auch jetzt ist es wieder erstaunlich, dass die Menschen sich gar nicht so an diesem Bild der Brücke stören, sondern dass sie glauben, dass das Bild geschönt ist. Und das ist natürlich für uns eine gewisse Schwierigkeit. Ist es nicht. Also die Maße stimmen, ist natürlich immer so Perspektivsache, wenn man ein Foto macht. Aber grundsätzlich wird sie genau so aussehen. Und ja, es ist eine Beeinträchtigung. Wir müssen da auch bauen. Aber wir haben versucht, den Eingriff in die Natur so gut es geht zu minimieren.
Kommt Ihnen da quasi diese allgemeine Unsicherheit der Menschen oder das Misstrauen gegenüber der Politik und so Projekten auch in die Quere, dass die Leute im Moment so den Politikern, und da fallen sie jetzt nicht unbedingt rein, aber so ein bisschen, nicht alles glauben und immer denken so, ja, das sagen die jetzt und im Nachhinein wird es dann doch ganz anders?
Ja, nicht nur Politik, auch einer Stadtverwaltung gegenüber herrscht natürlich immer ein gewisses Misstrauen. Man kennt es ja selber, muss man ja auch ehrlich sagen, dass es gewissermaßen verständlich ist, wenn die Baustelle vor der eigenen Haustür dann doch länger dauert als gedacht, weil irgendwas passiert ist. Dann ist man natürlich erstmal unzufrieden und dann fehlt auch das Vertrauen, dass es beim nächsten Mal vielleicht besser wird. Das heißt, ja ist die Antwort und es ist ein Stück weit nachvollziehbar. Wir arbeiten an ganz vielen Stellen daran, dass man Vertrauen in uns gewinnt, aber das ist natürlich nicht immer machbar.
Von 0 bis 100%, wohnen Sie in Erlangen?
Ja.
Von 0 bis 100%, wie viel Prozent würden Sie sagen, diese Bahn ist für Sie ein Herzensprojekt?
Ja, 100, sonst hätte ich ja gar nicht da angefangen.
Herr Dahlmann-Riesing, ist ja nicht das erste Großbauprojekt. Es gibt ja auch in Deutschland gesehen viele Beispiele dieser Art, Beispiele, die umgesetzt wurden und auch nicht umgesetzt wurden. Können Sie da mal ein paar nennen, damit man mal so ein bisschen auch einen Eindruck hat, was es bedeutet, wenn Projekte nicht umgesetzt werden?
Ja, es gibt da zahlreiche Beispiele, leider muss man sagen, weil für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ist es natürlich nicht gut, wenn solche Projekte nicht umgesetzt werden können. Ich hatte das gerade schon angesprochen, man erwartet da eben deutlich mehr Fahrgäste und deutlich Angebote auch an die Autofahrenden, die dann eben nicht stattfinden, wenn diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden können. Wir haben zum Beispiel die Stadtbahn Wiesbaden als eines der bekannteren Projekte, die vor einigen Jahren durch Bürgerentscheid gestoppt worden ist. Das war im Prinzip ein ähnliches Projekt wie jetzt bei der Stub. Man wollte die Stadt Wiesbaden an das Straßenbahnnetz in Mainz anbinden und dann noch weiter ins Umland rausfahren. Das wurde gestoppt mit dem Versprechen der Gegner auf alternative, günstigere Lösungen. Am Ende waren die zugesagten Fördermittel, da ging es um 400 Millionen Euro, die waren weg. Die sind einfach in andere Regionen abgeflossen, nachdem also der Bürgerentscheid negativ war. Und der alternative Busausbau ist auch nicht gekommen. Und die zugesagten Fördermittel, wie gesagt, konnten eben nicht einfach eingesetzt werden, um damit den Ausbau des Busnetzes zu finanzieren. So, und das hat eben dazu geführt, dass es jetzt mehr Staus in der Stadt gibt, dass eben bestimmte städtebauliche Gestaltungen nicht umgesetzt werden konnten. Und das bedeutet am Ende, dass die Stadt nicht an Attraktivität gewonnen hat, sondern eher jetzt, ich will nicht sagen, im Stau versinkt, aber eben jetzt mit den Folgewirkungen dieser nicht umgesetzten Planung doch erheblich zu kämpfen hat. Eigentlich ist es eine schleichende Abwärtsspirale, die da stattgefunden hat. Ein anderes Beispiel ist die Stadtbahn in Tübingen, die ebenfalls abgelehnt worden sind. Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele. Die Stadtbahn in Kiel wäre zum Beispiel aus Deutschland. Dort hat es jetzt einen Beschluss gegeben, diese Stadtbahn einzuführen. Die soll auch in den nächsten Jahren jetzt realisiert werden. Und wer weitere positive Beispiele sucht, braucht ja nur nach Frankreich zu gucken. Dort hat es im Prinzip eine Renaissance der Straßenbahn gegeben, die seinesgleichen sucht. Ja. Frankreich wurden bis auf 3 Systeme, alle Systeme eingestellt in den 70er und 80er Jahren. Da sind in Städten teilweise schon Straßenbahnen gefahren, in einigen natürlich auch nicht. Und die wurden eingestellt. Und dann gab es eine große Renaissance. Mittlerweile haben 25 Städte in Frankreich Straßenbahnsysteme. Und wer da Beispiele findet, kann man sich im Internet natürlich raussuchen. Der sieht, wie sensibel und gut diese Straßenbahnprojekte in die Stadt integriert worden sind. Und wenn man dann vorher-nachher-Vergleiche sieht, wie ein Straßenzug vorher ausgesehen hat und wie er jetzt mit dem Straßenbahn- und Stadtbahnprojekt aussieht, dann wird man quasi diese Straßenzüge fast gar nicht mehr erkennen und sieht, wie viel mehr Lebensqualität gewonnen werden konnte, weil man Bäume pflanzen konnte, weil man Platz hatte für Außengastronomie, also plötzlich die Stadt für die Menschen lebenswert geworden ist. Also da gibt es ganz, ganz viele positive Beispiele. Und wenn man hier nach Nürnberg guckt, wir haben ja auch ein paar kleinere Projekte umgesetzt an Verlängerung Pillenreuther Straße. War so ein wichtiger Lückenschluss zwischen Hauptbahnhof und Aufsetzplatz in Nürnberg. Da war die Befürchtung am Anfang auch sehr groß gewesen, es wird alles nicht funktionieren, der Straßenverkehr wird zusammenbrechen, die Ladenbesitzer hatten Angst, dass die Kundschaft wegbleibt, weil man dort nicht mehr parken konnte. Und genau das Gegenteil ist passiert. Man hat die Straßenbahn realisiert und jetzt sind alle froh und dankbar, dass die Straßenbahn dort quasi als rollendes Schaufenster an den Schaufenstern auch vorbeifährt und die Menschen die Geschäfte wahrnehmen, in denen sie dann unter Umständen auch einkaufen gehen. Also da gibt es ganz viele positive Beispiele. Ein anderes Beispiel aus Nürnberg vielleicht noch ist die Pirkheimer Straße. Dort haben wir ja eine Straßenbahnlinie eingestellt im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau. Und dort gab es also einen großen Aufschrei der Gewerbetreibenden vor Ort, die gesagt haben, Mensch, ihr könnt uns doch jetzt nicht die Straßenbahn wegnehmen. Und es musste allerdings sein wegen der Parallelsituation, weil die U-Bahn ja gebaut worden war damals. Und da war genau der umgekehrte Effekt. Die Gewerbetreibenden haben es bedauert, dass die Straßenbahn dort nicht mehr fährt. Und einige Läden, muss man leider sagen, mussten dann auch in der Folge schließen. Also insofern sieht man, welche Bedeutung eine oberirdisch geführte Straßenbahn tatsächlich tatsächlich hat und dass es oft viel besser zu integrieren ist, als sich das viele Bürger vorstellen können.
Man muss auch nochmal, das haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, aber diese Stupp fährt ja einen Großteil der Strecke quasi wirklich am Stau vorbei, ne? Also weil sie eben nicht über Straßen fährt, sondern über eine eigene Strecke.
Genau. Also wir fahren, wenn wir straßenbündig fahren, nennt man das, wenn man auf der Straße fährt, machen wir auch an der einen oder anderen Stelle, alleine um Flächen zu sparen. Mhm. Wir haben ja immer verschiedene Ziele, wollen ja den Eingriff in Flächen auch gering halten. Das tun wir aber nur da, wo es der Verkehr hergibt, also wo so wenig Autos unterwegs sind, dass das eben nicht zu Stau führt. Weder für die Straßenbahn noch für die Autos.
Also im günstigsten Fall fährt man mit der Straßenbahn am Stau vorbei.
Ja.
Was ein schönes Gefühl ist, kenne ich übrigens vom Aufsitzplatz. Da kann man immer schön im Stau stehen im Auto und an der Straßenbahn fährt man dran vorbei. Frau Gutzeit, es gibt ja auch Befürworter, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben jetzt sehr viel über die Gegner gehört. Wer ist denn Wir pro Stupp? Wer steckt da dahinter?
Also mit dem Zweckverband hat Wir pro Stupp nichts zu tun. Das wird immer mal verwechselt. Wir sind ja nur die, die planen. Wir pro Stupp ist ein breites Bündnis, was sich zusammengeschlossen hat. Aus Verbänden, aus Vereinen, aus Unternehmen, aus Privatpersonen, die alle die Stadt-Umland-Bahn unbedingt wollen. Und wir haben wirklich eine besondere Situation in Erlangen, wenn man sich das anschaut, weil wir sehr viel Unterstützung haben seitens großer Unternehmen, die sich erst heute wieder alle für die Stupp ausgesprochen haben. Also alle Großunternehmen entlang der Strecke. Die FAU, die IHK, die Unikliniken, obwohl sie nicht angebunden sind, direkt an die Straßenbahn. Also wir haben schon so, dass viele Menschen erkennen, dass die Stadt-Umland-Bahn total wichtig ist für die Region, weil wir nicht die Reaktion sind auf das, was jetzt gerade in Erlangen so passiert, sondern die Reaktion auf das, was in den nächsten 10 Jahren noch passiert. Und Erlangen entwickelt sich unfassbar schnell weiter. Es wird total viel investiert durch Siemens, durch die FAU. Die komplette Innenstadt verändert sich. Siemens ist aus der Innenstadt weg. Die Uni siedelt sich an. Ganz neue Wohnareale, Quartiere mitten im Zentrum entstehen. Ein neuer Stadtteil entsteht dort, wo jetzt der Großparkplatz ist. Also ganz viel Veränderung, die auch ohne Stupp stattfinden würde, aber die neue Mobilitätserfordernisse nach sich zieht, auf die wir mit der Stupp reagieren wollen.
Spätestens wenn ein Großparkplatz wegfällt, fallen auch Parkplätze weg. Das spricht jetzt auch nicht gerade fürs Auto.
Naja, es ist sogar der Gegenteil der Fall. Also die Parkplätze sind jetzt einfach auf sehr viel Fläche angeordnet. Dort werden Parkhäuser entstehen und es entstehen mehr Parkplätze, als heute vorhanden sind.
Trotz der Bahn?
Trotz der Bahn.
Gibt es denn eigentlich für den Wahltag, gibt's Umfragen aktuell? Also haben Sie das Gefühl, es geht 50-50 aus oder verlassen Sie sich auf das erste Ergebnis, weil Sie sagen, hat ja schon mal geklappt? Oder haben Sie Fingerkribbeln, wenn Sie an den 9. Juni denken? Wie geht's Ihnen?
Ich bin total aufgeregt, natürlich. Es ist total schwierig einzuschätzen, wie die Stimmung gerade ist. Also je nachdem, an welchen Tag Sie mich fragen, ist meine Einschätzung eine andere. Das kommt ganz drauf an.
Also ich glaube, welchen Meeting Sie kommen.
Genau.
Oder welche Telefonkonferenz Sie hatten. Ja.
Es wird knapp so oder so. Das heißt, das Wichtigste ist, und das ist auch unsere Aufgabe mit als Zweckverband, das Wichtigste ist, die Leute dazu zu bewegen, dass sie wählen gehen, egal ob sie dafür oder dagegen sind, weil wir ja möglichst das Meinungsbild der Bevölkerung abbilden wollen. Und wenn eben nur zu wenig Menschen hingehen, dann kann es zum Schluss sein, dass sich ganz viele ärgern, in welche Richtung auch immer. Mhm. Aber Umfragen oder sowas gibt es bei so einer Wahl nicht. Wir schauen einfach mal.
Und wissen Sie, wann Sie mit einem Ergebnis rechnen dürfen? Also normalerweise bei so Wahlen ist ja um 17.59 Uhr und 55 Sekunden macht es dünn und dann kommt die Prognose. Wissen Sie, wann Sie einen ersten Trend bekommen an dem Tag?
An dem Tag, so gegen nach dem Abendessen, so gegen 20:30 rechnen wir mit den ersten Ergebnissen aus den Stadtteilen und dann wissen wir am späten Abend hoffentlich Bescheid.
Puh, ist schon wirklich ein spannendes Projekt. Wie ist denn die Stimmung innerhalb der VAG, Herr Dahlmann-Riesing? Wie sehen die Mitarbeiter das? Was nehmen Sie für Stimmungen auf im Unternehmen?
Also ich glaube, unsere Mitarbeiter stehen ziemlich geschlossen hinter dem Projekt der Stadt-Umland-Bahn. Die freuen sich darauf. Mhm. Diejenigen, die im Fahrdienst sind, natürlich sowieso, weil es eine interessante Strecke ist, die dann noch hinzukommen würde. Es würde ja das Netz doch deutlich erweitert werden. Und man muss sich ja einfach vorstellen, die Strecke ist ja relativ lang. Und dann als Fahrdienstmitarbeiter fährt man zweimal hin und zurück und dann hat man den Dienst schon geschafft. Also insofern ist die Stimmung...
Das stimmt, das ist wirklich wichtig.
Ja, ist die Stimmung wirklich positiv? Und ich kann sagen, also die VAG steht tatsächlich geschlossen hinter dem Projekt.
Ich bin tatsächlich gestern wieder Bus gefahren und das weiß man jetzt nicht, wenn man diesen Beruf nicht hat, Busfahrer oder Trambahnfahrer oder Straßenbahnfahrer. Es ist wirklich so, wenn du auf deinen Dienstplan guckst und du siehst, ich fahre 12 Minuten hin, dann stehe ich 10 Minuten, dann fahre ich 12 Minuten zurück, dauert so ein Arbeitstag so viel länger, als wenn du sagst, okay, ich fahre Erlangen, Herzogenaurach und das mache ich 2-mal hin und zurück oder was und dann ist der Tag geschafft. Genau. Das ist psychologisch ganz was anderes. Ne? Das ist wirklich spannend. Interessant, dass Sie das sagen. Frau Gutzeit, wenn Sie jetzt ganz viel Herzblut reinlegen in diese Geschichte und trotzdem können Sie ja nicht mehr machen, als die Menschen dazu zu bewegen, zum Wählen zu gehen. Was machen Sie denn, wenn das schief geht?
Boah, das wissen wir noch nicht so genau. Es ist ja klar, wenn es schief geht, gibt es keine Stub. Ja. Wie es dann persönlich weitergeht, das müssen wir dann alle sehen. Wir haben 20 Mitarbeiter im Zweckverband, die alle sehr intrinsisch motiviert sind. Die wollten auch explizit für die Stub arbeiten.
Was ist intrinsisch?
Intrinsisch, also von innen heraus. Das ist für sie auch eine Herzensangelegenheit, das Projekt. Denen ist es nicht egal, ob sie die Stub planen oder irgendwas anderes. Hochqualifizierte Leute, die genau das wollten. Also wir haben uns damit nicht beschäftigt, das macht man auch nicht, weil wir sehr zuversichtlich sind und sehr großes Vertrauen in die Erlanger Bevölkerung haben, dass sie diesen großen Nutzen für die Region auch erkennen.
Darf ich Sie noch ein bisschen persönlich fragen, weil es mich interessiert, wie sieht denn so ein Tag vor so einer Wahl im Moment aus? Also wie arbeiten Sie für diese Bahn und was machen Sie den ganzen Tag?
Ja, tatsächlich arbeite ich im Moment den ganzen Tag. Also es ist eine hohe Arbeitsbelastung gerade, weil wir wollen uns natürlich nicht hinterher vorwerfen lassen, dass wir zu wenig getan haben. Es ist ja eine richtungsweisende Entscheidung für das Projekt und für die gesamte Region. Das heißt, im Prinzip beschäftige ich mich vom Aufstehen an bis zum ins Bett gehen ausschließlich mit der Stub gerade, obwohl ich eigentlich auch noch ein Privatleben hätte. Das wäre nicht länger machbar als bis zum 9.6. Aber es ist halt jetzt auch wichtig. Ich bin sehr effizient. Das heißt, ich mache Privates zusammen und gucke nebenbei dann mal auf Social Media, was da wieder los ist. Ich mache sehr viel auch selbst. Und mir ist es wichtig, möglichst viel präsent zu sein, mit Menschen zu sprechen, auch mit denen zu sprechen, die vielleicht noch Sorgen haben. Und wir als Zweckverband legen großen Wert darauf, zu informieren, was die Planungsergebnisse sind, wie die Kosten sind, wie die Streckenführung ist, wie die Bauzeit geplant ist, was auch gewisse Risiken sind. Wir sagen ja selbst, die Kosten werden noch steigen aufgrund der Inflation, das ist logisch. Aber aus Angst vor Inflation große Projekte nicht zu machen, ist ja auch wiederum falsch. Also wir versuchen das alles richtig einzuordnen und daraus besteht jetzt unser Tag. Und ansonsten sind wir bei ganz vielen Terminen. Ich lerne total viele spannende Menschen kennen aus Politik, aus Verwaltung, aus der Bürgerschaft. Also macht auch Spaß.
Herr Dahlmann-Resing, es ist ein Projekt in Sachen Verkehrswende, ein sehr wichtiges, aber nicht das einzige. Ich möchte schon wissen, wo stehen wir denn eigentlich vor diesem Monsterwort? Wo sind wir?
Also ich würde schon sagen, wir stehen noch relativ am Anfang der Verkehrswende. Natürlich ist das ein bisschen unterschiedlich in Städten und im ländlichen Raum. In den Städten gibt es schon einige gute Angebote, so auch in Nürnberg. Aber wir haben auch noch Potenzial. Also wenn man mal jetzt beispielsweise nach Wien schaut, dort ist der Anteil der Wege, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, liegt bei 40%. Und das ist natürlich einer klaren Strategie gefolgt. Man hat gesagt, man muss das Angebot ausweiten, Menschen Angebote machen, nicht zwingen in die Verkehrsmittel. Man hat natürlich auch die öffentlichen Parkflächen bepreist. Also da auch ein Stück weit eine Gegenbewegung aufgebaut. Und man hat dann im dritten Schritt die Tarife vergünstigt. So in genau dieser Reihenfolge. Und das war sehr erfolgreich in Wien. Und wenn man das jetzt überträgt auf Nürnberg oder auf die Region, dann heißt das, wir müssen die Angebote weiter ausbauen. Wir müssen gucken, dass wir dort eine Finanzierung finden für diese Angebote. Weil das ist im Moment natürlich ein großes Problem, dass nicht genügend Geld im System ist, mit dem dann diese Ausbauten finanziert werden kann. Anders bei der Stub, weil dort ist ja schon eine Finanzierungszusage über 90%, die vorliegt. Also ein Großteil der Kosten ist im Prinzip abgedeckt. Aber für viele weitere Projekte, Ausbauprojekte, ist das eben noch nicht der Fall. Und da appellieren wir auch regelmäßig an Bund und Länder, hier die Kommunen und die Verkehrsunternehmen nicht alleine zu lassen. Und im Koalitionsvertrag ist ja der sogenannte Ausbau- und Modernisierungspakt verankert. Den hat man auch inhaltlich gefüllt. Also man hat die Ziele definiert, die man erreichen will. Verdopplung der Fahrgastnachfrage, also ein anspruchsvolles, großes Ziel. Aber man hat leider bisher nicht geschafft, sich zu einer Finanzierung zu verständigen. Und deswegen liegen bestimmte Projekte in Schubladen oder nur im Planungsbereich und sind eben nicht so weit. Umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, die Projekte, die jetzt Planungsreife haben und die auch durchfinanziert sind, die auch jetzt umzusetzen. Und das tun wir ja in Nürnberg auch. Wir haben drei Ausbauprojekte. Eins läuft schon, das ist der Ausbau zum Stadtpark und dann die zwei kleineren Ausbauprojekte noch in der Minervastraße und zur Brunecker Straße zur Anbindung des neuen Stadtteils Lichtenreuth. Die sind schon beschlossen und die werden auch in Nürnberg umgesetzt.
Frau Gutzeit, und wie ist es bei Ihnen? Sie engagieren sich jetzt sehr für dieses Projekt, beruflich, aber Sie leben ja auch in Erlangen. Wie nehmen Sie die Verkehrswende wahr und welche Rolle spielt die Stub für Sie persönlich auch?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig in Erlangen. Also wir haben verschiedenste Probleme. Wir haben ein Bussystem, was zu den Stoßzeiten natürlich an der Grenze der Kapazität ist, in den Nebenzeiten ganz normal weniger genutzt wird, wie das halt überall so ist. Wir haben das Problem dieser Regnitzquerung, was ich schon erwähnt habe. Das heißt, Busfahren ist aus dem Stadtwesten per se unattraktiver als Autofahren, weil man im Zweifel sogar länger braucht als mit dem Auto. Das ist ja immer ein Problem. Und Busse sind halt nicht attraktiv genug. Also der ÖPNV-Anteil in Erlangen ist viel zu gering. Wir haben aber in der Stadt natürlich auch das Phänomen, dass viele Menschen mit dem Rad fahren und ÖPNV nicht regelmäßig brauchen, weil sie halt ihre Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Und das auch mit Respekt gesagt, auch bei Wind und Wetter. Also tatsächlich auch bei Regen. Erlangen ist eine Fahrradstadt. Aber die Stub ist ja auch keine Stadtbahn für Erlangen. Also wir haben schon einen hohen Anteil an Menschen, die auch in Erlangen unterwegs sind. Da darf man nicht von sich auf andere schließen, wenn man viel Fahrrad fährt. Es gibt auch noch ausreichend Leute, die mit dem Auto innerhalb von Erlangen rumfahren, kann man auf den Straßen sehen. Aber es ist ja hauptsächlich eine Bahn, die halt Nürnberg mit Erlangen verbinden soll und Erlangen mit Herzogenaurach. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Zweck, wo man bei dieser Entscheidung auf jeden Fall über den Tellerrand hinausschauen muss. Es geht darum, diese unfassbaren Pendelströme abzuwickeln. Nach Erlangen pendeln täglich über 60.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ein. Das ist ungefähr eine Größenordnung der Anzahl der Haushalte in Erlangen. Das ist super viel. Das ist
Wahnsinn.
Genau, und das ist überdurchschnittlich. Es ist ja aber auch nicht normal, dass eine Stadt in dieser Größe so eine große Industrie um sich hat, dass die Region so nah beieinander ist. Also es ist, insgesamt befindet sich Erlangen in einer Sondersituation, die sich eben auch noch verschärfen wird in den nächsten Jahren, wenn der Siemens Campus fertig ist, wenn die FAU sich fertig entwickelt hat und wenn die ganzen Entwicklungen in der Innenstadt fertig sind. Und dann braucht man halt eine Antwort und dann darf man nicht erst anfangen zu planen, dann dauert es nämlich wieder zu lange, sondern dann muss sie schon da sein.
Wie viele Bekannte in Erlangen haben Sie schon angerufen? Herr Dahlmann-Riesing, haben gesagt, du gehst schon wählen am 9. und ne, du magst auch mit der Straßenbahn fahren.
Also es hat schon ein paar Gespräche gegeben tatsächlich mit Bürgern und Bürgerinnen, die in Erlangen wohnen, die zu unserem Freundeskreis zählen. Aber gut, man kann ja am Ende nur Argumente austauschen und die unterschiedlichen Sichtweisen muss man sicher auch ein Stück weit akzeptieren, die es auf so einem Projekt gibt. Aber man sollte immer auch ein Stück weit, wenn man dazu neigt, vielleicht eher das eigene Interesse in den Vordergrund zu stellen, ne, vielleicht die Haltestelle, die ein bisschen zu dicht an der eigenen Grundstücksgrenze liegt oder was auch immer, man sollte immer das große Ganze sehen und das Gemeinwohl auch ein Stück weit im Fokus behalten. Weil wenn jeder nur an sich denkt, dann kommen wir auch in Sachen Klimaschutz nicht wirklich weiter. Und das versuche ich in diesen Diskussionen, die wir dann im Freundes- und Bekanntenkreis haben, dann halt immer wieder auch zu platzieren. Und dann glaube ich, dann werden die Menschen auch die richtige Entscheidung treffen.
Wenn der Bürgerentscheid am 9. Juni positiv ausfällt für die Stub, dann kann man ja mit der Straßenbahn von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach fahren. Man könnte das Ganze aber noch weiter denken. Ich habe eine Karte vor mir, da sind noch so gestrichelte Linien drin. Was bedeutet das?
Ja, die gestrichelten Linien, das sind der sogenannte Ostast. Das ist die Erweiterung der Stadtumlandbahn, die jetzt schon natürlich geplant ist. Das heißt, die Stub würde am Langemarkplatz anschließen, Richtung Schwabachtal und dann das ganze Schwabachtal, also den Osten, an die Straßenbahn anbinden bis nach Eggenthal-Eschenau mit direktem Anschluss an die Grevenbergbahn, sodass man dann einen Ringschluss im Schienennetz hätte. Mit dem Ostast sind wir aber noch nicht so weit wie mit dem L-Netz. Da sind wir jetzt auf dem Stand einer Vorplanung, wollen die Kosten ermitteln. Das heißt, das wäre dann die nächste Ausbaustufe, wenn das L-Netz aber schon im Bau ist.
Also das wird auch nicht entschieden jetzt am 9. Juni.
Nein,
es geht jetzt erstmal ausschließlich um das L, bevor es um das T geht. Jeder, der sich denkt, L, T, da kann sich mal die Karte angucken und dann versteht man das sehr genau, was damit gemeint ist.
Genau, aber ohne L-Netz gibt es auch kein Ostast. Das ist die Krux.
Ich sehe Sie am Wahltag, Frau Gutzeit, im Blitzlichtgewitter zur Urne gehen. Wird das so passieren? Also wird Ihr Wahlvorgang begleitet?
Bisher hat sich noch keiner angemeldet. Ich hatte eher überlegt, die Briefwahl zu machen.
Ja, genau. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Man kann auch Briefwahl machen, auch für den Bürgerentscheid. Ja?
Kann man auch.
Genau. Also nicht, dass einer sagt, am 9. Juni kann ich leider nicht. Dann Briefwahl beantragen.
Unbedingt Briefwahl beantragen. Wie gesagt, jeder sollte wählen gehen. Mhm. Die Unterlagen, die werden in den nächsten Tagen allen zugestellt. Es kann sogar sein, dass die Unterlagen separat kommen, also an separaten Tagen zur Europawahl und zum Bürgerentscheid. Es sind ja zwei verschiedene Wahlen, die nur zufällig jetzt zusammengelegt wurden, einfach weil die Menschen dann eh schon wählen. Dann ist die Wahlbeteiligung im Allgemeinen höher, auch für einen Bürgerentscheid.
Wer sich nochmal informieren möchte, es gibt auch eine Internetseite natürlich mit allen Aspekten dazu, mit Projektinfos und viel mehr als dem, was wir jetzt abbilden konnten in dieser Podcast-Folge. Sie heißt www.stadtumlandbahn.de. Ich bedanke mich für den Besuch. Es war heute eine außergewöhnliche Folge. Wir haben uns noch nie einem so aktuell brisanten Thema gewidmet. Normalerweise plaudern wir immer gern so einfach drauf los, aber das Projekt ist wichtig für die Region. Wir wollen niemanden in seiner Wahlentscheidung beeinflussen, aber wir wollten zumindest mal die Fakten ein bisschen auf den Tisch legen. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Wir wünschen allen eine gute Wahl und bitten nochmal alle, zur Wahl zu gehen. Ich bedanke mich für den Besuch und alles Gute.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.